zweiten Lektion für ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und es hat mich so angesprochen, was wir bisher lesen durften, wie diese Gemeinde in Antiochia zusammen war, betete, Gott suchte und Gott redet hinein. Sprich durch den Heiligen Geist. Gib mir Barnabas, Paulus frei für die Aufgabe, die ich ihnen anvertrauen will. Und die Gemeinde nimmt das ernst. Sie prüft, sie betet weiter und befinden es als gut, als Reden Gottes. Legen die Hände auf und senden die beiden aus. Und ich bin zutiefst überzeugt, das ist nicht einfach etwas, was ein paar wenige Auserwählte in ihrem Leben einmal erleben, sondern wir dürfen erwarten, wir sollen und müssen erwarten, dass auch wir unter der Leitung des Heiligen Geistes sind. Dass der Heilige Geist auch dir und dir und dir eine Aufgabe immer wieder neu anvertraut und er uns aussendet, Menschen zu dienen. Ermutigen, trösten, raten, unterstützen, praktisch helfen. Und gell, da gehört ja eine gewisse Unsicherheit mit hinein. Je nach Auftrag, kann ich das? Bin ich der Richtige? Wir wollen uns doch trotzdem ausstrecken und uns Jesus hingeben und sagen, hier bin ich, sende mich. Denn er kennt uns doch ganz genau. Er weiß, wen er für was ausschicken soll. Und vor allem, das ist das Thema heute, er rüstet uns auch aus. Wir dürfen uns heute Morgen ein bisschen vorkommen wie James Bond. Bevor der im Dienst seiner Majestät irgend auf einen Auftrag, eine Mission geht, geht er doch immer bei diesem Tüftler vorbei, Mr. Q. Und dieser geniale Typ hat immer in geradezu prophetischer Manier die Ausrüstung vorbereitet, die dieser Geheimagent dann brauchen wird, um aus den kritischen Situationen wieder heil herauszukommen. Und auch wir brauchen Ausrüstung. Und es ist der Heilige Geist höchstpersönlich, der dich ausrüstet. Und ich will diesen James Bond jetzt nicht als Vorbild für uns hinstellen, ist er beileibe nicht. Aber ich habe so aus einem der letzten Filme eine Szene vor Augen, wo er zu diesem Q kommt und er ihm sagt, das ist nicht für dich, das ist für andere. Du machst es sowieso kaputt oder was auch immer. Und kaum wendet er sich ab, packt das dieser James Bond natürlich ein, ist ja klar. Diese Haltung, Heiliger Geist, ich brauche dich und deine Ausrüstung. Ich kann nicht ohne dich gehen. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Verstehen wir, diese Haltung ist ein bisschen unverschämt, finde ich. Aber erstaunlicherweise sehen wir in der Bibel, dass Gott sich auf das einlässt. Ja, ich glaube sogar, dass es ihm gefällt. Es gibt eine schräge Geschichte von Jakob, wie er mit dem Engel des Herrn ringt und ihn dann festhält und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und die Bibel sagt, und sie rangen die ganze Nacht miteinander, ich lasse dich nicht los, ich brauche Segen. Und er segnet ihn. Diese Haltung, etwas unverschämt, wollen wir heute einnehmen. Wir sind nicht zum Gottesdienst zusammengekommen, um unseren Kopf zu füllen, sondern um uns ausrüsten zu lassen, unsere Hände zu füllen, um Menschen dienen zu können. Lasst uns hören, wie uns die Apostelgeschichte das berichtet. Apostelgeschichte 13, Vers 4, das ist's. 4 bis 12. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Paulus und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Bar-Jesus, oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, denn das bedeutet Zauberer. Dieser Elimas griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren, du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemand, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Ja, sie ziehen also los. Ein Tagesmarsch zum Hafen und dann schiffen sie ein für die Überfahrt nach Zypern. Es ist ein Plan mit überschaubarem Risiko, denn Barnabas stammt aus Zypern. Er hatte dort sicher Familie und Freunde, ein Netzwerk, auf das er zurückgreifen konnte. Aber ist dir das aufgefallen, wie Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, wie es ihm ein Anliegen ist, nochmals zu betonen, in welcher Mission Barnabas und Paulus unterwegs sind. Da steht, auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gehen unter der Leitung und unter der Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Es ermutigt mich so zu sehen, der Heilige Geist schickt nicht einfach los, verteilt seine Aufträge, damit er nichts zu tun hat, sondern er begleitet, er geht mit und er rüstet aus. Und ich möchte hier schon einschieben, auch wenn ich etwas vorgreife, heute wird das noch nicht so sichtbar, aber dann nächste Woche und in 14 Tagen. Diese Reise wird eine gewaltige Herausforderung. Vom Heiligen Geist ausgesandt zu sein, bedeutet nicht, dass alles wie durch Butter geht. Und falls Widerstände oder Herausforderungen auftreten, bedeutet das nicht, dass wir den Auftrag verpasst hätten oder falsch verstanden. Wir haben bewusst dieses Bild gewählt für diese Serie, weil es dieses Suchen ausdrückt. Wo ist der Weg? Wie führst du mich? Ja, so weit sind wir jetzt noch nicht. Zuerst also nach Zypern, das vermeintliche Heimspiel. Eigentlich egal, ob eine Aufgabe uns groß oder schier unlösbar erscheint. Wir können hier zuerst einmal miterleben, wie sich genau erfüllt, was Jesus uns versprochen hat. Er hat seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er hat gesagt, und ich bin und bleibe bei euch jeden einzelnen Tag. Und dann hat er seine Nachfolger ausgerüstet. Ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und so werdet ihr dann meine Zeugen sein. Ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Zu einem Auftrag gehört immer Ausrüstung. Saul wird zum König berufen und wir lesen, wie der Heilige Geist auf ihn kommt. Dasselbe steht beim David, seinem Nachfolger. Er wird gesalbt von Samuel und der Heilige Geist kommt auf ihn. Immer wieder können wir das beobachten. Gott gibt einen Auftrag, er beruft, aber er schenkt auch Ausrüstung. Die richtige Ausrüstung ist so entscheidend. Hast du auch schon Touristen beobachtet, die irgendwie mit Turnschuhen, Flipflops, Stöckelschuhen auf dem Gletscher herumspazieren und man denkt dann, oh, 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 wenn das nur irgendwie gut kommt. Die sind ja total falsch ausgerüstet. Also bei meinem letzten Besuch in Winterthur hat mir einer gefragt, was arbeitest du denn? Hat er mir erzählt, wie er da, glaube ich, als Elektromonteur und habe ich gefragt, ob es ihm gefällt. Ja, es gefällt ihm gut. Aber eigentlich ist es schon schwierig. Sein Chef, der ist so übertrieben sparsam. Von gewissen Geräten haben sie nur eines. Und er hat mir das erklärt, wie das nur, weiß ich auch nicht mehr, 250 Franken kosten würde. Und er zuweilen quer durch die Stadt fahren muss, 3/4 Stunde verpasst, nur um dieses Gerät beim anderen Team zu holen und sagt, das ist sowas von ineffizient. Wir sind einfach schlecht ausgerüstet. Und ich habe gedacht, wie kann man nur? Man hat doch als Vorgesetzter ein Interesse daran, dass jeder der Mitarbeiter gut und effizient arbeiten kann. Ich glaube, unser Gott hat ein Interesse daran, dass wir gut und ausgerüstet unterwegs sein dürfen für die Aufträge, die er uns anvertraut. Worin besteht denn diese Ausrüstung? Ist es dir aufgefallen? Ist da nur so angetönt? Paulus blickte ihn durchdringend an, erfüllt vom Heiligen Geist. Die Ausrüstung ist seine Vollmacht, seine Kraft, seine Gaben, ja noch mehr. Er gibt sich selber voll vom Heiligen Geist. Wie hat denn Jesus gedient? Wir kennen diese Stelle. Als Jesus anfing zu dienen, sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das dürfen wir auch erwarten. Wir dürfen erwarten, dass für jeden einzelnen Auftrag schon nur Jesus nachfolgen, aber dann natürlich auch Jesus dienen, er uns ausrüstet. Die Apostelgeschichte zeigt uns, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Sache, die jeder irgendwie im Jugendalter möglichst mal erleben sollte und dann zehrt er ein Leben lang davon. Nein. Wir lesen immer mal wieder, wie die Jünger und die Apostel neu erfüllt wurden mit der Kraft Gottes. Der Heilige Geist rüstet dich aus. Wir wollen uns ausrüsten lassen und wir wollen die Notwendigkeit der Ausrüstung vor Augen haben. Ich habe mal so ein Erlebnis gemacht beim Klettern. Das war nicht hoch und ganz leicht. Und so habe ich das mit der Ausrüstung nicht so ernst genommen. Ich war oben, habe mich eingehängt, wollte das Seil umknoten zum Abseilen und es fiel mir aus den Händen und unten war's. Und obwohl die Route ganz leicht war, also so ungesichert nach unten zu klettern, ist dann doch eine andere Sache. Ich kam sicher nach unten, das war nicht das Problem, aber als Erlebnis ist mir das geblieben. Jedes Mal, wenn ich mich losknote, kommt mir das in den Sinn. Weil es gäbe durchaus Situationen, wo das ganz, ganz blöd rauskäme, wenn dir das Seil nach unten fällt. Auch im geistlichen Bereich wollen wir die Ausrüstung ernst nehmen. Heiliger Geist, ich kann nicht ohne dich. Wir wissen nämlich nicht, wie sich eine Situation entwickelt. Das ist genau hier passiert bei Paulus und Barnabas. Viel dramatischer, als sie gedacht hätten, hat sich diese Situation entwickelt. Ja, wir wollen heute füreinander beten, dass uns der Heilige Geist immer wieder neu ausrüstet. Und wir wollen das jeden Tag neu erwarten. In dieser Situation kam es auf die Ausrüstung drauf an. Der Erfolg dieser Zypernreise ist ja unklar, weil die Apostelgeschichte das nicht berichtet. Lukas sagt, dass sie überall das Evangelium verkündeten, aber wir lesen nicht von Menschen, die sich fürs Evangelium öffneten. Wir wissen nicht, ob überhaupt Gemeinden entstanden. Vielleicht war das ein harziger Beginn. Und dann kommt diese Einladung, beim Gouverneur der Insel vorzusprechen. Ich stelle mir vor, wie Paulus und Barnabas, als diese Einladung sie erreichte, wie sie Gott priesen und dachten, wow, das ist jetzt richtig der Typ, der das Evangelium hören muss. Der mächtigste, der einflussreichste Mann der Insel, auf den denn alle schauen, wenn der sich bekehren würde. Das könnte so eine Schlüsselperson sein. Wow, Gott hat eine offene Tür uns geschaffen. Ja, es ist eine offene Tür. Aber dann treffen sie auf den erbitterten Widerstand von diesem Zauberer, Elimas, der mit aller Kraft versucht, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Und schau, das müssen wir hier festhalten. Das ist nämlich nichts Außergewöhnliches. Paulus lässt in seinen Briefen immer wieder durchblicken, dass offene Türen und Widerstände irgendwie zusammengehören. An die Korinther schreibt er, eine große und wirksame Tür hat der Herr mir aufgetan, aber, auch viele Widersacher sind da. Wenn Gott Türen öffnet, formiert der Widersacher auch seine Kräfte. Und wenn sich eine offene Tür abzeichnet, sollten wir nicht überrascht sein, wenn es in irgendeiner Art und Weise zu einer Konfrontation kommt. Ich muss zugeben, wenn ich das hier lese, dann schrecke ich etwas zurück von der Schärfe und der Heftigkeit dieser Konfrontation. Und ich möchte auch sehr zurückhaltend sein. Ich finde es nicht richtig, aus jedem Missverständnis, aus jeder spannungsvollen Situation gleich einen geistlichen Kampf da herbeizubeschwören. Also gerade Konflikte zwischen Menschen, die basieren ja meistens auf zwischenmenschlichen Faktoren. Weil wir einfach zu bequem, zu egoistisch, zu desinteressiert einander begegnet sind oder was auch immer. Aber wenn es ums Evangelium geht, um die Sache Gottes, also da hat Jesus dann schon Klartext geredet. Da treffen zwei Machtbereiche aufeinander. Zu Paulus hat Jesus gesagt, als er ihn berief in den Dienst, als Evangelist, sagt Jesus zu ihm, ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Okay. Öffne den Menschen die Augen, damit sie umkehren. Ja, aber von was? Und jetzt spüren wir, warum da zwei Machtbereiche aufeinandertreffen. Umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden. Von der Macht Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünde vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Wenn das Evangelium bezeugt wird, treffen Licht und Finsternis aufeinander. So wie an einem heißen Sommertag, wenn die Kaltfront einzieht und diese Fronten aufeinander prallen, dann blitzt und donnert es und regnet in Strömen, irgendwie so. In der Botschaft der Versöhnung, dem Angebot der Vergebung, fordert die Macht Gottes die Macht Satans direkt heraus. Erstaunt es dich, dass Paulus, wenn er schreibt über die geistliche Dimension, in der wir uns auch bewegen, dass er uns auffordert, eine Waffenrüstung zu tragen. Die brauchen wir, nicht nur um Jesus nachzufolgen, auch. Aber natürlich erst recht, wenn wir Menschen einladen wollen, sich Jesus anzuvertrauen. Paulus sagt da, eine Entscheidung für Jesus ist nicht einfach eine Angelegenheit zwischen mir und meinem Gesprächspartner, sondern in Epheser 6 lesen wir, ein Kampf gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Man kann das gar nicht stärker ausdrücken, als dass da Mächte aufeinanderprallen. Ja, wenn wir im Auftrag des Heiligen Geistes gehen, sollten wir nicht überrascht sein, wenn es zur Konfrontation kommt. Aber wir wollen auch nicht zurückschrecken. Ich habe es gesagt, es bedeutet nicht, dass wir etwas falsch gemacht hätten, den Auftrag falsch verstanden. Nein, wo Gott Türen öffnet, formiert der Widersacher seine Kräfte. Mir ist da eine Situation in den Sinn gekommen. Ist schon Jahre her, als wir in Winterthur das erste Mal eine Kinderwoche durchgeführt haben, ging ich Kinder einladen. Und ich war da beim Schulhaus, ich habe mich komplett korrekt verhalten, nicht das Gelände betreten und so weiter. Ich hatte erst wenige Flyer verteilt, da kam eine Lehrerin auf mich zu, wie eine Furie. Schimpfte sie mich zusammen. Nicht die konstruktive Diskussion, die wir hier in Frutigen geführt haben. Wir haben eine gute Lösung gefunden, um Kinder einzuladen, ohne in den Bereich, ohne dass sich die Schule bedroht fühlt. Sie schimpfte mich zusammen. Es war schlimm. Ich war richtig eingeschüchtert. Aber obwohl ich kaum Flyer verteilt hatte, ein Mädchen kam an diese Kinderwoche. Aus dieser Aktion. Und das Krasse ist, sie blieb. Wir hatten immer wieder Gäste an unserem Kidscamp und so weiter, aber die meisten kamen dann nicht weiter. Dieses Mädchen blieb all die Jahre. Ganze Jungscharzeit, kam in den Teenie und ich war schon längst hier, als ich dann hörte, dass sie sich hat taufen lassen. Sie hatte dann einen Freund, der sie aus der Gemeinde gezogen hat, aber ich bin sicher, Gott hat noch einen Weg mit ihr. Das war so eine offene Tür. Eine Zeit lang hat sie 4 Kolleginnen von ihrem Block mitgenommen, ihren Bruder, ihre Mutter war kochen im Skilager und so weiter. Eine offene Tür, aber diese Konfrontation. Kennst du das? Häufig ist es ja nicht mit Menschen, so 1:1. Es kann auch einfach eine Angst sein, eine Unsicherheit, die uns überkommt. Dinge, die wir sonst nicht kennen. Oder dass ein paar Tage einfach alles schief geht. Attacken auf unsere Gesundheit und. Wir haben es gelesen, das sind Mächte und Geister der Bosheit, die haben schon auch ihre Möglichkeiten. Seien wir nicht überrascht, wenn es zur Konfrontation kommt. Aber in der Konfrontation erweist sich Gottes überlegene Macht. Es ist so ermutigend, dieses Zeugnis hier, dass Lukas von der ganzen Zeit auf Zypern nur diese Geschichte hier erzählt. Das muss etwas bedeuten. Gott erweist seine überlegene Kraft. Ich lese es uns noch einmal. Es gefällt mir so gut. Da blickte ihn Saulus durchdringend an, vom Heiligen Geist erfüllt, ausgerüstet. Und er sagt zu Elimas: Du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Jetzt bekommst du die mächtige Hand Gottes zu spüren, du wirst eine Zeit lang blind sein, die Sonne nicht mehr sehen können. Und im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefste Dunkelheit gehüllt und tappte hilflos umher. Vom Heiligen Geist erfüllt. Ausgerüstet mit Gott selber, mit seiner überlegenen Kraft. Dieser Elimas wird uns ja als Zauberer vorgestellt. Und offensichtlich zog er Menschen mit seinen dämonischen Kraftwirkungen in Bann. Also ganz gleich wie bei Mose und den Zauberern des Pharaos, die zuerst meinten, sie könnten auch mithalten, erweist sich Gottes Kraft als weit überlegen. Ist das nicht tröstlich? Mose macht dieses Zeichen mit dem Stock, der zur Schlange wird. Die Zauberer machen es nach. Und dann wirklich beeindruckend, die erste Plage, Wasser des Nils wird zu Blut. Das können diese Zauberer nachmachen. So stark sind die dämonischen Kräfte. Sogar die zweite Plage, diese Frösche, die überall herkommen, die Zauberer können es nachmachen. Aber mir gefällt es, dass bei der dritten Plage dann steht. Und die Zauberer versuchten ebenfalls Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und Gott ist dann noch nicht am Ende. Da kommt die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte, die neunte und die zehnte Plage. Das ist unser Gott. Gottes Kraft immer überlegen. Wenn dämonische Kräfte entgegenhalten, Gott kann immer noch zulegen. Aber schaut, es geht hier gar nicht nur um Kraft. Ich finde auch die Leitung durch den Heiligen Geist so eindrücklich. Der Bericht lässt nämlich durchblicken, dass wahrscheinlich schon vorher in der Synagoge dieser Elimas auftrat und die Verkündigung des Evangeliums störte. Paulus sagt nämlich: Wann willst du endlich aufhören? Anscheinend war dort noch nicht die Zeit reif für die Konfrontation, sondern es ist der Heilige Geist, der uns leitet. Ich habe es erwähnt, ausgerüstet zu sein mit dem Heiligen Geist heißt nicht, dass wir einfach alle Widerstände sofort aus dem Weg gebieten können. Nein, aber geführt. Und jetzt, wo sich dieser Elimas aufmacht, um den Plan, den Gott mit diesem Prokonsul hat, zu vereiteln, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt Konfrontation. Und jetzt erweist sich Gottes überlegene Kraft. Der Heilige Geist gibt Paulus einen Impuls zum Handeln und er zeigt ihm auch, was Gott tun will. Er kann prophetisch einerseits diesen Zauberer demaskieren Sohn des Teufels, die Zeit, in der du Menschen manipulieren kannst, die ist abgelaufen, jetzt ist es vorbei. Und Paulus redet nicht einfach streng und schaut böse, sondern Gott bestätigt seine Worte. Du wirst eine Zeit lang blind sein. Und auf der Stelle findet sich dieser Elimas in tiefster Dunkelheit gehüllt. Er, der vorgab, geistliche Einsicht zu besitzen. Er, der das mit seinen Zauberkräften demonstrierte. Er, schon ganz bewusst, wie Lukas das berichtet, tappt hilflos umher und sucht jemanden, der sich ihm erbarmt. Durch den Heiligen Geist ausgerüstet heißt, dass wir geleitet sind und dass wir auch bevollmächtigt sind. Wir dürfen getrost wissen, sollte es zur Konfrontation kommen, wir sind bestens gerüstet. Ja, wo Gott Türen öffnet, formieren sich Kräfte, die widerstehen wollen. Aber wir wollen uns gebrauchen lassen, diese Kräfte zu stoppen. Als der Prokonsul sah, als er das sah, was mit seinem Berater geschah, kam er zum Glauben tief beeindruckt. Was wir heute neben der Sehnsucht nach Ausrüstung mitnehmen sollten aus diesem Gottesdienst, ist diese tiefe Gewissheit, die Mächteverhältnisse in der geistlichen Welt, die sind klar. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Ich habe es eingehend gelesen, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Mächteverhältnisse sind klar. Jesus ist Sieger. Und darum macht der Widersacher einen solchen Lärm. Darum versucht er, uns Schrecken einzujagen, uns einzuschüchtern, uns zu verunsichern, in uns Zweifel zu wecken. Nicht, weil er wirklich etwas entgegenhalten könnte, sondern weil er uns nur erschrecken kann. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Er kann uns nur erschrecken. Und wir sollen nicht auf ihn schauen, sondern auf Jesus, der Sieger ist. Mir ist in der Vorbereitung so eine Szene vor Augen gekommen und ich glaube, das ist ein Zuspruch für jemanden unter uns oder mehrere, ich weiß es nicht. Es ist ein Kind vor einem Hindernis. Ein Graben oder ein Bach mit ein paar Steinen, wo man drüber balancieren muss. Ein Hindernis, das das Kind herausfordert. Und man sieht, also ich habe gesehen, wie das Kind zögert. Es ist unsicher. Es ist offensichtlich eingeschüchtert durch diese Herausforderung. Es zögert und schaut zurück. Und es sucht den Blick seines Vaters. Und die Augen treffen sich und fast unmerklich hat dieser Vater dem Kind zugenickt. Und es ging ein Ruck durch dieses Kind und es wagt den Schritt und überwindet das Hindernis. Ich glaube, dass der Heilige Geist einem oder mehreren von uns, und vielleicht kannst du dich gerade so an seine Situation erinnern, ich weiß nicht, warum dieses Bild gekommen ist, will uns ermutigen, such den Blick deines Vaters. Suche Jesus. Und das gibt dir die Kraft, ein Hindernis zu überwinden. Ja, wenn wir jetzt beten miteinander, wollen wir erwarten, dass der Heilige Geist uns ausrüstet. Ich gehe davon aus, dass wir nicht gekommen sind, um das zu hören, sondern um es zu erleben. Und das kann jeder erleben, der sich öffnet und sagt, Jesus, ich brauche dich. Die Voraussetzung ist klar, dass wir ganz Jesus gehören. Es reicht nicht, mit Jesus zu sympathisieren, ihn einfach gut zu finden. Nein, das heißt, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, wenn wir unser Leben in seine Hand legen, wenn wir unser Leben ihm weihen, das zu tun, was ihm gefällt, dann kann er uns ausrüsten. Wollen wir das tun miteinander? Lasst uns doch aufstehen. Und ihr als Band kommt nach vorne. Wir wollen uns ausstrecken und dürfen da ruhig ein bisschen unverschämt sein. Wie Jakob, der gesagt hat, ich lasse dich nicht los, außer du segnest mich. Lasst uns beten. Jesus, ich preise dich. Es macht uns so Mut, diese Geschichte zu lesen. Unvermittelt steht da ein mit dämonischen Kräften ausgestatteter Zauberer im Weg. Aber deine Kraft ist größer. Jesus, wir bekennen dich als der, der gestorben und auferstanden ist, als der, der seinen Platz auf dem Thron zur Rechten Gottes eingenommen hat und dem alle Mächte und Gewalten untertan gemacht sind. Die Bibel sagt ja sogar, unter den Schemmel deiner Füße. Jesus, hilf uns, auf dich zu schauen. Hilf uns, geistlich sensibel zu sein, zu merken, das ist jetzt eine geistliche Konfrontation. Da will der Widersacher uns Angst machen. Er will, dass wir zurückschrecken. Hilf uns, von dir ausrüsten zu lassen, auf deine Ausrüstung zu vertrauen. Halleluja. Singen ein Lied miteinander. Ich möchte dich einladen, einfach im Gebet zu sein. Und ja, die Leitung des Heiligen Geistes zu suchen. Dich ausrüsten zu lassen. Vielleicht hast du vom 14 Tagen einen Auftrag mitgenommen und überlegst immer noch, wie soll das gehen?